viele Menschen berichten, dass sie eben tatsächlich sehr schnell Fett verlieren, weil sie ja in dieser Ketose sind und dabei interessanterweise auch wenig Hungergefühl haben. Fans behaupten auch, dass ihr Energielevel konstanter ist.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was.
Hallo?
Hallo, hallo.
Er ist da. Gut, er ist da. Er sitzt mir auch gegenüber. Ich dachte, du sagst mal ausnahmsweise als erster Hallo.
Ich kann auch Hallo sagen. Wir spulen nochmal zurück. Blub. Hallo.
Wir reden heute über die Keto-Diät. Was ist die Keto-Diät? Oh Mann, da habe ich auch so viele Zuschriften bekommen. Was hältst du von Keto? Was hältst du von Keto? Und ich so, was ist denn hier Keto?
Keto,
was,
neuer Keto, Popstar oder wer ist
das? Was wollt ihr eigentlich von mir? Mhm. Die ketogene Ernährung reduziert grundsätzlich Kohlenhydrate.
Und setzt voll auf Fett.
Total.
Klingt erstmal sehr widersprüchlich.
Ja.
Weil ich glaube, viele Leute denken, wenn ich abnehmen will, muss ich Fett reduzieren. Mhm. Und jetzt kommen Leute und sagen, mit der Keto-Diät isst du fast nur noch Fett oder fettreiche Nahrung und nimmst trotzdem ab.
Ja, vor allem geht das?
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Man will den Körper in einen Zustand der Ketose versetzen. Mhm. Was ist das?
Nichts Erotisches.
Nein, auch kein Zucker, obwohl es auf Ose endet. Mhm. Das haben wir ja gelernt. Also, der Körper braucht Energie, um zu existieren. Woraus holt er seine Energie? Aus unserer Nahrung. Hauptsächlich aus Glucose, aus allem Zucker. Der Industriezucker, aber auch der natürliche Zucker. Das ist unsere Energiequelle. Wenn es jetzt aber kaum Zucker gibt, ja, wir kommen gleich zu den Prozentverteilungen, wie viel man von was zu sich nehmen soll. Was macht dann der Körper?
Er geht an die Reserven.
Er geht an die Reserven, und zwar an die Fettreserven. Und das wird dann als ketogener Zustand bezeichnet oder Prozess.
Ja, und das Ding ist aber, glaube ich, wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, im besten Fall geht er an die Fettreserven, weil ich glaube, erstmal geht der Körper gerne an das, was er schneller bekommt.
Muskeln. Also das vorhandene Fett in uns wird in Ketonkörper umgewandelt, heißt es. Ja? Und daraus zieht dann der Körper die Energie. Das macht der Körper übrigens auch in anderen Situationen, Ausnahmesituationen, einmal Fasten. Und einmal Marathon von 42 Kilometern. Mhm. Da muss er auch ans Eingemachte. Ja. Weil das, was du da in den letzten 24 Stunden gegessen hast, das kann gar nicht reichen.
Fett ist natürlich ein extrem dichter Energieträger. Ja, also in einem Gramm Fett hast du viel mehr Energie als in einem Gramm Zucker. Ja. Das muss man sagen. Wenn ich es richtig also verstehe, kann ich meinen Körper darauf trainieren, schneller, zuverlässiger, besser auf diese Fettreserven zuzugreifen.
Ja, das kannst du theoretisch. Die Frage ist halt nur, willst du das?
Wenn ich diese Diät mache, wahrscheinlich schon, oder?
Wenn du die Diät machst, schon. Dann lass uns doch mal die Grundlagen anschauen, wie das aufgeteilt ist. 70-75% Fett.
In der Nahrung?
Ja, das finde ich echt viel.
Krass.
Ja. 20-25% Proteine. Mhm. 5-10% Kohlenhydrate. Wow.
Wie ist so der normale Mensch, wie der sich so ernährt? Was kann man das irgendwie sagen?
Ich vermute mal leider mehr als 50% Kohlenhydrate. Allein schon der Industriezucker, dann der natürliche Zucker, lass es in Hülsenfrüchten sein,
Brot,
in
Gemüse
und dann noch die ganzen Getreidesachen. Mhm. Also mindestens 50, wenn nicht mehr. Mhm. Und auch morgens, mittags, abends, ne? Ich nicht.
Nein.
Also da bin ich schon Keto.
Ja, ja.
Ja. Aber sowas wie Haferflocken, klar. Und ich esse ja auch mal Brot, aber eben nicht jeden Tag und auch nicht morgens, mittags, abends. Mhm. Lebensmittel sind fettreiche Produkte. Da muss man jetzt nicht nur auf das ungesunde Fett greifen. Es gibt ja auch gesunde Fette, sowas wie Avocado, ja, oder Nüsse, Samen. Und da sage ich doch, da bin ich doch schon wieder am Start. Und zwar fast täglich. Also Avocados nicht, aber Nüsse und Samen. Fetthaltige Fischsorten, da bin ich raus, aber gibt es natürlich auch und ist hier gern gesehen. Fleisch. In allen Lebenslagen. Eier, Butter, Kokosöl, da bin ich wieder dabei. Mhm. Eier esse ich ja auch, wenn sie von lebenden, glücklichen Hühnern kommen. Kerne gehören auch noch dazu, sowas wie Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne.
Ja.
Und also kohlenhydratreiche Lebensmittel, also ganz klar Industriezucker, aber auch sowas wie Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln wird stark reduziert bzw. gemieden, weil 5-10% beinhaltet halt allen Zucker. Also auch der natürliche.
Das ist schon krass wenig.
Das ist richtig krass. Also ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde mit meinem Obstanteil und im Winter ja auch gerne mal Trockenobst. Also ich glaube, da wäre ich schon raus. Und was auch erlaubt ist, fand ich auch spannend zu hören, in diesen 5-10% ist auch Industriezucker erlaubt, wenn es eben nicht mehr ist.
Also es wird nicht unterschieden,
nee,
sondern Zucker ist Zucker.
Mhm. Also Kohlenhydrat, weil Zucker ja auch ein Kohlenhydrat ist.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt eigentlich dieser Hype her? Weil es ist schon ein Hype, oder? Und das auch seit vielen Jahren.
Es ist ein Hype und ich weiß, es gibt auch einige Leistungssportler, du hast schon die Marathonläufer genannt, aber es gibt auch immer mehr Leistungssportler, ich weiß auch von Fußballern teilweise, da hat man ja bisher, und das war so in den 90ern und frühen 2000ern, dieses Carb-Loading. Ja? Mhm. Also vor dem Fußballspiel haben die sich 3 Teller Pasta reingepfiffen.
Habe ich von der Nationalmannschaft aber jetzt auch gehört, dass es mittags, wenn das Spiel abends ist, mittags Nudeln gab.
Ist halt nach wie vor immer noch der Energieträger. Ich weiß aber, gerade aber bei Individualsportlern, dass es viele gibt, die auf Keto versuchen umzusteigen, weil sie eben sagen, am Ende, wenn mein Körper darauf trainiert ist, aus Fett die Energie schnell rauszuziehen, ist es der viel bessere Energieträger und ich kriege viel mehr Energie raus, als aus den Kohlenhydraten, die nach der ersten Halbzeit verpufft sind.
Was ist denn ein Individualsportler? Ein Marathonläufer?
Ein Marathonläufer, ein Triathlet, ein Fahrradfahrer.
Ironman.
Ein Ironman, solche Jungs.
Interessant.
Ja, weil die sagen, wenn ich einen Ironman laufe, 7-8 Stunden, wann soll ich denn die Nudeln essen? Ja, die sind nach einer halben Stunde sind die verbraucht.
Und vor allem am Anfang liegen sie auch ein bisschen schwer im Magen.
Das kommt noch dazu.
Start ist ein bisschen langsam gewesen heute, Spazilein. Was ist denn das Ziel überhaupt? Warum machen wir das eigentlich? Ganz klar Gewichtsverlust. Mhm. Ich weiß nicht, ob Fitness an oberste Stelle stehen würde. Ich glaube jetzt eher nicht, sondern es geht den Leuten tatsächlich erstmal um Gewichtsverlust. Ja? Und zwar schneller Gewichtsverlust.
Und dauerhafter.
Und dauerhaft, und das ist halt die Frage, funktioniert das dauerhaft? Mhm. Viele Menschen berichten, dass sie eben tatsächlich sehr schnell Fett verlieren, weil sie ja in dieser Ketose sind und dabei interessanterweise auch wenig Hungergefühl haben, weil wir haben ja gesehen, 25% Proteine macht ja immer so ein bisschen satt und auch nach meiner Erfahrung, die gesunden Fette machen satt. Mhm. Sowas wie Nüsse, Samen etc. Fans behaupten auch, dass ihr Energielevel konstanter ist. Und jetzt kommst du wieder mit deinem Ausdauersport.
Ja, du hast eben dieses Carb-Loading, diese Kohlenhydrate. Du hast einen hohen, also wenn du dir eine Kurve vorstellst, es steigt steil an. Die Energie ist sofort hoch verfügbar und fällt aber genauso schnell wieder ab. Und das hast du bei diesem Thema Fettverbrennen eben nicht. Du hast auf einem hohen Level konstant über einen längeren Zeitraum Energie zur Verfügung.
Deswegen sollen ja auch Kinder nicht verzuckert frühstücken, damit die 6 Stunden Schulunterricht durchhalten und nicht nur die erste Stunde am Start sind und dann einschlafen.
Das ist genau dasselbe Thema.
Einige Fans berichten übrigens auch von geistiger Klarheit und besserer Konzentrationsfähigkeit. Ich sage ja immer, Zucker macht dumm. Hey, eine neue Podcast-Folge. Wir machen mal eine Folge über Zucker macht dumm.
Super.
Das stimmt ja auch. Ursprünglich wurde diese Diät entwickelt, um Epilepsie zu behandeln. Mhm. Da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Besonders bei Kindern. Mhm. Da haben die versucht, das irgendwie mit hinzukriegen. Weil es gibt nämlich Hinweise darauf, bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder auch andere Stoffwechselstörungen, diese Ernährungsform von Vorteil sein kann. Da reguliert sich wieder das ganze Stoffwechselsystem. Also ist natürlich eine komplexe Sache, aber nur mal so, wo das überhaupt herkommt. Ne? Das ist schon eine Ernährungsform, die älter ist, wurde halt erst so in den letzten Jahrzehnten, ich glaube seit den 90ern ist das so in meinem Kopf. In den 80ern habe ich nur von Light gehört. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass sehr viele Influencer und davor noch Prominente diese Ernährungsformen tatsächlich im Internet angepriesen haben. Also auch gesagt haben, so guck mal, wie geil ich aussehe, ich mache Keto. Diesen Einfluss darf man nicht außer Acht lassen. Ja? Also wenn prominente Namen da einhergehen, ich kann mich noch erinnern, dass ich vor 20 oder 25 Jahren mal gehört habe, dass J-Lo Dinner-Canceling macht. Mhm. Und ich so, boah.
Dinner-Date-Canceling oder Dinner-Canceling?
Nur Dinner-Canceling. Okay. Das Date war immer am Start bei ihr. Es gibt immer mehr Studien zu dem ganzen Thema. Da wird geforscht und geschaut und ausprobiert, was denn die Auswirkungen dieser ketogenen Diät ist auf unsere Gesundheit generell und auch auf Erkrankungen. Und jetzt wird es spannend. Die Kritik. Wir hatten ja auch Kritikpunkte bei der Paleo-Diät, ne? Über die haben wir ja auch schon gesprochen.
Super Folge übrigens, wer sie nicht gehört hat, unbedingt mal hier im da geht noch was Podcast-Katalog ein bisschen runterscrollen. Die Folge kann ich euch sehr empfehlen, baut im Grunde ein bisschen die Basis auf für das, was wir heute hier besprechen.
Richtig, es gibt tatsächlich Parallelen und bei dem Kritikpunkt tatsächlich auch. Und zwar wird kritisiert, es könnte leicht passieren, dass ein Nährstoffmangel aufkommt. Auch hier sage ich jein. Also ja, wenn man gedankenlos einfach mal spontan morgen anfängt, ja. Aber wer sich gut vorbereitet und sich informiert, der wird auch genug Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen. Also die Kritik kommt natürlich nicht von ungefähr. In Kohlenhydraten sind einfach auch wahnsinnig viele Nährstoffe drin. Dürfen wir ja nicht verachten, ob das jetzt Haferflocken sind oder auch Roggenbrot, ja. Aber wie gesagt, also da denke ich, muss man halt einfach mitdenken. Ich bin mir nicht so sicher, ob man diese Diät tatsächlich langfristig durchhält. Ob das wirklich machbar ist und vor allem, wie alltagstauglich sie ist.
Was isst man denn dann da so? Also wir haben vorhin ein paar Lebensmittel aufgezählt, aber das heißt, ich esse den ganzen Tag
Fleisch,
irgendwie Fleisch, Fisch.
Fett, Fisch, ja. Gemüse.
Avocados, Eier.
Ja.
Keine Kartoffeln, kein Reis,
nein.
Keine Nudeln, kein Brot.
Nein. Ja. Und das ist halt für mich auch ein Punkt, der mir sagt, im Alltag, da musst du schon noch besser vorbereitet am Start sein. Ne? Das ist halt, ich kriege das ja schon ganz gut hin, aber im Notfall esse ich ja auch Getreide, ja. Mhm. Deswegen esse ich zu Hause eigentlich kein Getreide, außer Haferflocken und spare mir das dann für unterwegs, sodass ich eben nicht zu viel davon esse, weil wie gesagt, ich bin ja jetzt auch keine 30 mehr und mache keinen Marathon. Positiv ist auf jeden Fall, dass man eben auch keine Heißhungerattacken hat, weil man ja so wenig Zucker zu sich nimmt. Aber grundsätzlich kritisiert man, dass es eine zu strenge Diät ist und dass man die langfristigen Folgen für das Herz-Kreislauf-System noch nicht erforscht hat. Also hatte ja gerade schon angedeutet, man ist fleißig am Forschen, aber man weiß noch nicht, wie das Herz-Kreislauf-System langfristig darauf reagiert und auch alle anderen inneren Organe weiß man noch nicht. Fakt ist, es ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema und ich denke, wenn man sich all dieser Punkte bewusst ist und auch regelmäßig zum Arzt geht, also mindestens einmal im Jahr, dann ist das schon okay. Mhm. Als ich das erste Mal von diesem Ansatz gehört habe, weniger Kohlenhydrate, mehr Fett, das war tatsächlich in den 90ern und zwar von der Atkins-Diät. Kannst du dich erinnern?
Natürlich.
Ja, ne?
Ich glaube, darauf baut das so ein bisschen auch
absolut.
Auf.
Absolut.
Ja?
Es ist im Grunde die Atkins-Diät in Grün.
Ja.
Was für ein Hype.
Ja, aber auch da im Grunde wieder Influenced durch viele Promis, die es dann auch gemacht haben.
Richtig.
Die Erfolge gefeiert haben. Damit,
Jennifer Aniston. Ich noch.
Mhm.
Ja, ich als junge kleine Griechin so, oh, da ist eine griechische Hollywood-Schauspielerin und die macht, wow, Atkins. Der hat die tatsächlich schon in den 70er Jahren entwickelt. Dr. Robert Atkins. Dummerweise ist er gestorben.
An seiner Diät.
An seiner Diät.
Nein.
Der gute Robert Atkins hat diese Diät entwickelt als Abnehmdiät. Ganz einfach. Und funktioniert ja auch. Die Frage ist halt, ist sie gesund langfristig und kann man sie durchziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jennifer Aniston immer noch diese Diät macht. Auf jeden Fall hat sie in den 90ern gemacht, munkelte man damals. Ja, man weiß es nicht. Also es gibt einen Unterschied zur Keto-Diät. Die Atkins-Diät hat so mehrere Phasen. Es gibt so eine Reduktionsphase, dann kann man wieder aufbauen, dann kann man eine Erhaltungsphase haben. Ja, also da gibt es so ein bisschen Spielraum. Als bei der Keto-Diät, da fängt man einfach morgen an und hält sich an diese prozentuale Verteilung. Ja, das ist schon mal der Unterschied. Die Diät führt auf jeden Fall so oder so zu einer besseren Blutzuckerkontrolle, ganz klar, weil du hier einfach wahnsinnig wenig Zucker zu dir nimmst. Ist also gut für Menschen, die an Typ-2-Diabetes erkrankt sind. Vielleicht kann man das auch einfach dann ausprobieren für eine Phase und gucken, ob sich etwas ändert. Menschen, die schon anfangen mit einer Insulinresistenz, das ist ja quasi die Vorstufe von Diabetes Typ 2. Die Kritik ist ähnlich wie bei der Keto-Diät. Ja, also man weiß noch nicht das ganze Herz-Kreislauf-System langfristig. Ja. Was ist mit den gesättigten Fetten im Fleisch? Ob das keinen negativen Einfluss hat aufs Herz? Ja, Cholesterin etc. Insofern würde ich sagen, ja, ist schon wieder ein Tacken zu streng, aber sehr gute Ansätze. Mhm. In Teilen bin ich ja auch Paleo und Keto, aber eben nicht hundertprozentig. Und übrigens in diesen Gewöhnungsphasen, in den Umgewöhnungsphasen ist es ähnlich wie beim Zuckerkonsum. Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Schlappigkeit, schlechte Laune, ja, ist also auch so eine Art Entzug, weil du ja einfach den Zucker stark reduzierst, ja. Mhm. Aber das ist ja ganz normal. Also das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt jetzt herausstellen wollen. Was ist das Fazit? Zucker und Weißmehl esse ich auch nicht. Mhm. Getreide reduziere ich, ganz einfach, weil ich klein bin, weil ich 55 bin, weil ich keinen Marathon laufe. Aber wenn ich unterwegs bin, finde ich Brot zum Beispiel super und ich liebe Nudeln aus Hülsenfrüchten. 10% reicht mir nicht. Also wenn man bedenkt, dass halt auch Weißkohl Glucose hat, ja, da musst du das auch noch abzählen. Also an der Stelle bin ich raus. Und du, Felix, mal probiert? Hast du es denn schon mal probiert?
Nee, aber also ich habe mich natürlich auch mit diesen ganzen Themen schon so ein bisschen mal befasst, wie wahrscheinlich jeder von uns. Und ich glaube, wir haben ja über diese Paleo-Diät auch gesprochen und über verschiedene andere Ernährungsformen. Ich glaube, was hat uns Menschen in der Evolution immer ausgezeichnet? Anpassungsfähigkeit. Wir können sehr schnell umstellen zwischen Energiegewinnung aus Zucker oder Energiegewinnung aus Fett zum Beispiel. Das ist eine Gabe, die zum Beispiel nicht alle Tiere haben. Aber wir Menschen haben diese Gabe. Und ich weiß, und das ist ja auch nur logisch, dass wir Menschen in der Vergangenheit immer wieder Phasen hatten des Verzichtes. Und zwar viel mehr wahrscheinlich, als wir uns das heute vorstellen können. Heute haben wir doch nie Hunger. Wir haben bestenfalls mal Appetit und meinen, oh, ich habe Hunger, mein Magen knurrt. Ich glaube, wenn wir mal 4 Tage nichts essen, dann haben wir Hunger, ja, weißt du? Und wenn du Urmensch bist, vor 100.000 Jahren irgendwo im Mittelmeer in Griechenland lebst und von allem so ein bisschen isst, was du so findest am Wegesrand und vielleicht auch mal einen Tag nur wegrennst vor irgendeinem Tier, was dich jagt und du gar nichts essen kannst oder du vielleicht auch mal krank bist oder dein Fuß verstaucht ist und du kannst gar nicht selber jagen oder sammeln, dann merkst du, glaube ich, was Verzicht ist. Und deswegen alles, was zu harte Strukturen hat, jeden Tag exakt diese Kalorienmenge essen, jeden Tag genau 3-mal um diese Uhrzeit essen. Das sind Dinge, wo ich glaube, dass unsere DNA darauf nicht programmiert ist. Ich glaube eher dieses sich gesund ernähren, die richtigen Dinge essen, absolut d'accord. Aber ob das jetzt 10% sind oder ob ich mal 30% esse und dann mal eine Woche 0% Zucker, ich glaube, das ist der beste Weg, weil so hat unser Urmensch, der in uns immer noch ist, in unseren Genen auch gelebt. Der hat mal eine Woche, hat er mal Fisch gefunden und hat eine Woche nur Fisch gegessen, ja? Mm. Und dann hat er mal eine Woche vielleicht auch gar nichts gefunden und irgendwie mal wenig gegessen, nur so ein paar Beeren irgendwie oder Wurzeln oder Gras oder keine Ahnung.
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht hier, dass man zu fettig und zu viel Fleisch isst.
Und zu konstant, immer, immer, immer.
Ja.
Weißt du? Das ist, glaube ich, der Haken.
Ja, das stimmt. Aber man könnte natürlich auch Intervallfasten integrieren.
Das wäre eine
gute
Sache. Wenn man das hinkriegt. Das wäre eine gute
Sache. Und man muss nicht so fleischlastig essen, ja. Man kann ja auch Fleisch und Fisch reduzieren und dafür dann einfach vegetarisch, vegan, Keto sein. Das ist aber dann eine ganz hohe Disziplin, ja.
Da ist wahrscheinlich auch das Nährstoffthema dann eine große Frage.
Absolut. Avocado, Nüsse, Samen, Kokosöl, okay. Proteinreiche Lebensmittel gibt es ja. Tofu, Tempeh, Blattgemüse, ja. Aber ganz, also da, das ist dann wird es schwierig. Hart. Dann brauchst du einen Koch, oder?
Ja.
Der dir jeden Tag irgendwas Kreatives kredenzt. Also grundsätzlich super Ansatz. Zu 100% sage ich, da bin ich raus. Aber vielleicht kann man das als Abnehmdiät für 6 oder 8 Wochen machen, gucken, was passiert. Oder wenn man angehend Diabetes Typ 2 gefährdet ist, dass man da vielleicht auch ein paar Wochen probiert und rumschraubt und dann guckt, ob man nicht in die Jojo-Falle tappt und das Gewicht dann hält, dann würde ich sagen, go for it, probieren. Aber für mich geht da heute ausnahmsweise mal nichts mehr. Aber nächste Woche garantiert wieder. Bis dann, tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.